und willkommen zurück bei Heel Turn, dem Sport1 Wrestling Podcast. Heute Folge Nummer 8. Mit dabei wie immer Wrestlerzähler Martin Hoffmann und meine Wenigkeit Markus Hinselmann. Servus Martin.
Hi Markus.
Bist du bereit, über ein Event zu reden und andere Entwicklungen, die es in sich haben?
Ja, genau. Trotz der Hitze, also gefühlt ist schon SummerSlam von der Hitze jetzt gerade her, aber müssen wir durch jetzt, ja.
Absolut. Und es gibt ja auch wirklich viel zu bereden. Ist ja wieder viel passiert seit unserem letzten Podcast. Vor allem, bevor wir uns auf den Event selber stürzen, würde ich doch gerne mal den Blick auf eine größere Ebene hieven. Und zwar Hell in a Cell als Stipulation. Hell in a Cell haben wir in den letzten 9 Monaten insgesamt 6 Mal haben wir Matches darin gesehen. Eins davon war sogar im Free TV. Wir sehen, wie Stories, die es nicht würdig sind, eigentlich in dieser mystischen Konstrukt stattzufinden, dort ihren Höhepunkt finden, nach teilweise nur 2-3 Wochen Aufbau. Jetzt die Frage, wir sehen quantitativ eine Anzahl an Matches, die wir noch nie gesehen haben, aber ist das wirklich zum Wohle des Zuschauers oder ist das nicht eher abschreckend? Wird dadurch nicht auch der Mythos von Hell in a Cell geschwächer gemacht? Also ich bin eher der Meinung, dass es so ist. Was denkst du denn?
Also ich finde, ja, der Mythos Hell in a Cell, ich meine, im Zustand, wie er am Anfang war, mit Mankind, Shawn Michaels, Undertaker, Triple H, den großen Duellen, ja, er ist nicht mehr so ganz intakt wie am Anfang. Und ja, das trägt dazu bei, dass es sind zu viele Matches drin, die da eigentlich nicht drin sein müssten. Und das ist so ein bisschen ja der Trend, seitdem Hell in a Cell ein eigener Event geworden ist. Und es ist jetzt in diesem Jahr auch nochmal frappierend geworden, weil letztlich, Bayley gegen Bianca Belair, das war ein nettes No-DQ-Match, aber das war kein Hell in a Cell-Match. Und die Frage, ob Roman Reigns, Rey Mysterio auch schon heiß genug war, um ein Hell in a Cell-Match zu werden, halte ich auch für diskutabel.
Nee, vor allem die Fehde ist ja vor 3 Wochen hat die angefangen und dann plötzlich gipfelt die schon, soll die schon ihren Höhepunkt haben und einem Hell in a Cell-Match gerecht werden, also das sehe ich schon sehr kritisch. Und dass es dann noch ins Free-TV geschoben wird, hieft das alles ja noch auf eine weitere Stufe. Das ist ja vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen, dass es mal sowas gibt.
Da muss man bedenken, dass sich seitdem natürlich auch vor einigen Jahren auch vieles verschoben hat bei WWE. Also ich meine, der Grund dafür, es gibt ja, also keiner weiß genau, was jetzt der genaue Grund ist oder sozusagen der ausschlaggebende Punkt ist. Es hieß ja, dass da hinter den Kulissen viel hin und her geredet wurde und hier viel hin und her diskutiert wurde. Es gibt ja verschiedene Aspekte, die da zu bedenken sind. Man muss bedenken, die TV-Shows haben inzwischen einfach eine andere Wertigkeit bekommen, als es früher noch war. Ne? Mittlerweile diese alte Gleichung, dass die TV-Shows auf die Pay-Per-Views hinarbeiten, die ja nicht mehr streng genommen gar keine Pay-Per-Views mehr sind, also beziehungsweise nur noch in geringem Maße, die gilt nicht mehr. Ja? Also es ist immer noch so ein bisschen, der Rhythmus hat sich zwar schon so ein bisschen angenähert, aber letztlich sind das mittlerweile zwei gleich als Geschäftsmodell durch die riesen TV-Verträge in den USA, sind das einfach zwei Säulen, die ungefähr jetzt gleichwertig sind. Und das ist halt auch alles etwas verkompliziert worden dadurch, dass das WWE Network ist jetzt zu Peacock gezogen und dadurch hat sich so eine neue Situation ergeben, dadurch, dass jetzt Fox, SmackDown auf Fox für Peacock werben muss, Streaming-Dienst der Konkurrenz ist von der NBC-Gruppe, wo USA Network, der Raw-Sender drauf ist. Und das ist so ein bisschen, das ist jetzt so eine politische Sache auch geworden. Ne? Da geht's vielleicht jetzt gerade auch darum, okay, 3 Hell in a Cell-Matches haben wir geplant und die alle laufen dann bei dem einen Sender. Nee, machen wir es doch mal so, dass wir ein Hell in a Cell-Match der Fox-Gruppe jetzt auch gönnen, die ja auch unser TV-Partner ist und den wir ja auch so ein bisschen glücklich machen müssen. Und Daran muss man sich noch ein bisschen gewöhnen. Nach dem Abschluss der TV-Verträge 2018 wurde ja schon offen darüber geredet, so wegen, ja gut, okay, jetzt wo das TV so wichtig ist, muss man vielleicht auch damit rechnen, dass das ganze Modell vielleicht umgestellt wird, ja, dass es vielleicht demnächst große Events im Free-TV geben generell im Free-TV geben wird, einfach weil das zahlungskräftige Partner sind, was im Zweifel vielleicht wichtiger ist als das WWE-Network und als das ganze Pay-Per-View-Modell. Ganz so weit ist es noch nicht gekommen, aber ja, das war so ein kleiner Schritt in die Richtung, der vielleicht wegweisend ist für die Zukunft.
Ja, das ist vollkommen richtig. Vor allem ist es aber auch, wenn du es mal von einer anderen Perspektive betrachtest, finde ich auch schon sehr interessant, dass Hell in a Cell die Stipulation an sich früher von Stories der letzte Ausweg war, der Höhepunkt der ganzen Fehde, wo monatelang drauf hingearbeitet wurde.
Also zumindest nicht immer von Anfang an. Ne? Ich meine, es gab auch anfangs, klar, man erinnert sich immer zurück an Undertaker, an Mankind Undertaker, aber es gab auch in den ersten Jahren gab es auch ziemliche Schrott-Hell in Cell-Matches, die auch nicht gut aufgebaut waren. Wer sich noch erinnert an Undertaker vs. Big Boss Man bei WrestleMania oder irgendwelche Matches mit Kane-Beteiligung, die auch im Free-TV damals übrigens auch verschenkt worden sind. Es ist ja dann sozusagen, hat es sich so ein bisschen in die geplantere Richtung entwickelt und davon ist man jetzt wieder eher abgekommen. Dadurch, dass das jetzt so ein bisschen, ja, eher... Ja, das ist, es gibt ein Überangebot an Hell in a Cell Matches, sagen wir es mal so.
Also definitiv, vor allem. Ja, es ist halt, wie gesagt, dieses Match von Bianca Belair und Bayley, so stark es war, ich fand es wirklich gut, wie du schon sagtest, richtigerweise, hätte eine No-DQ-Stipulation nicht vollkommen ausgereicht.
Und selbst dafür war es eigentlich noch nicht mal, also ich meine, seit wann fehden die beiden? Und was ist die Grundlage der Fehde, dass sie sich gegenseitig auslachen? Ja, okay.
Ja, ist alles, also, ist alles nicht ausreichend. Da sind wir uns auf jeden Fall einig, dass das nicht ausreicht. Und ein Schwachpunkt der jetzigen Hell in a Cell-Stipulation ist, und die ist auch verwässert, die meisten vielleicht jetzt einige Matches, die in letzter Zeit dort stattgefunden haben, sind einfach normale Matches von normalen, durchschnittlichen Stories, wo einfach ein Maschendrahtzaun drumherum gespannt wird. Und das ist halt nicht der Sinn und Zweck eines Hell in a Cell Matches, wie ich es aus den vorherigen Jahren gewohnt bin. Jetzt von vorherigen Jahren rede ich nicht von vor 2-3 Jahren, sondern als diesen Theme Pay-Per-View noch nicht gab. Also wie lange ist das her? Keine Ahnung, wie lange es das schon gibt. Seit ein paar Jahren auf jeden Fall sehr unangenehm, wie sich die Entwicklung getan hat, meiner Meinung nach.
Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wie sehr hat es WWE geschadet. WWE geht's gut finanziell und kann sich viel leisten, viel falsch zu machen. Also ich sag mal so, eine Promotion, der es weniger gut geht als WWE, die könnte es nicht leisten, so ja, lieblos mit einer so guten Marke wie Hell in a Cell es war, umzugehen, die so ja, einfach inkonsequent zu pflegen, ja, auch einfach, ich meine, keine Ahnung, die Entscheidung Roman Reigns gegen Rey Mysterio, das ins Free-TV, das würde ich da fast eher ein bisschen ausklammern, weil das ist so eine Geschichte für sich, aber ich meine, wenn es jetzt zum Beispiel auch darum geht, die Idee, dass es aus Imagegründen gerade jetzt geboten ist und finde ich auch völlig richtig, dass es jährlich eigentlich schon auch ein Frauenmatch in Hell in a Cell geben sollte, ja, wo war die Langzeitplanung dafür? Das ja. So aufzubauen, war nicht da. Ist einfach dann so spontan hinbeschlossen worden. Ja. Das ist die Schwäche. Ja,
ja die Story-Schwäche, die ist definitiv weiter vorhanden. Hatten wir auch letzte Folge schon ausgiebig darüber geredet. Dennoch muss man sagen, wenn man den Event an sich betrachtet, war es schon ein ansprechender Pay-Per-View. Auch die Stories, die dorthin geführt haben, waren nicht hochklassig, aber verglichen mit WrestleMania Backlash, was ja überhaupt nichts war, ist das jetzt schon ein Schritt nach vorne in die richtige Richtung und man merkt, dass Fahrt aufgenommen wird für nächsten Monat in 3-4 Wochen, wenn dann die Fans zurückkommen. Da hoffe ich mir dann schon, dass man mit Money in the Bank dann den nächsten Schritt in die richtige Richtung geht und auch mal wieder positiv für Schlagzeilen sorgen kann, wie man es auch schon letzte Nacht mit der Matchqualität einiger Matches gemacht hat, meiner Meinung nach.
Ja, ne? Ja, es ist WrestleMania Backlash war von der reinen Matchqualität auch nicht schlecht. Ne? Nee. Es fehlt halt so ein bisschen der Story-Wumms, abgesehen vom Main Event. Da war es Roman Reigns Cesaro. Jetzt so ein bisschen ähnliches Muster, qualitativ alles nochmal ein bisschen hochgegangen, finde ich. Aber der Main Event war auch richtig gut. Also Drew McIntyre, Bobby Lashley, wer Anfangs waren wir ja ein bisschen skeptisch, aber die haben echt gut eine gute Fehde hingelegt, einen guten Act rausgemacht. Über das Finish kann man jetzt diskutieren. Ja.
Ja.
Das eines Hell in a Cell würdig war, das passt dann auch ein bisschen in die Grundfrage hinein. Ja.
Also das Match zwischen beiden fand ich wirklich teilweise sogar phänomenal. Also ich war wirklich begeistert. Und als dann das Finish kam, war ich wirklich die Kinnlade runtergefallen und dachte so, ne, das kann es doch nicht sein. So kann es doch nicht enden.
Und ich,
ja, das ist halt auch noch, so ein bisschen, das passt ja, aber auch in den Pay-Per-View rein, weil wenn du vorher gesehen hast, Charlotte gegen Rhea, Seth gegen Cesaro, das waren alles so Übergangsfinishes, nichts Finales. Du weißt, gut, bei Drew ist es jetzt vorbei, aber du weißt genau, der sollte halt nicht geschwächt werden. Und so ist halt jetzt alles irgendwie, anstatt einen richtig overzubringen, wird es halt weiter verschoben. Aber ja, so ist es.
Dann stellt man sich die Frage, gut, wir nehmen jetzt vor Raw auf, deswegen haben wir noch nicht, können wir jetzt noch nicht wissen, wie jetzt bei Raw der nächste Schritt gemacht wird, aber man fragt sich dann natürlich, okay, wie geht's weiter? Jetzt gerade auch für Bobby Lashley, weil wenn Drew McIntyre sich entledigt wurde, dann ist jetzt aus dem organischen Kader von Raw, fragt man sich jetzt erstmal, okay, wer soll jetzt diesen wirklich gut aufgebauten Bobby Lashley, also es hat WWE geschafft, einen richtig guten Heel-Champ, bei dem vieles stimmt, der ein guter Act ist, einfach mit MVP hat das gut aufgebaut, aber ja, wie geht's jetzt weiter? Das ist nur ein bisschen die Frage.
Da würde ich gerne mal eingrätschen, weil siehst du wirklich Bobby Lashley als gut aufgebaut, also sein Titelgewinn gegen The Miz, bis dahin alles super, aber seitdem er Champ ist, ist so dominant dargestellt und trotzdem muss er ständig cheaten, um zu gewinnen. Anstatt mal einen dominanten Heel-Champ darzustellen, muss er halt immer cheaten. Er braucht MVP, er hat die Leute angesetzt darauf, Drew McIntyre aus dem Gefecht zu setzen. Also anstatt mal eine dominante Vorstellung von vorne bis hinten darzustellen, wird immer wieder der Griff zum Cheaten, zu MVP gelegt. Das ist ja, aus meiner gut. Sicht
gegen Drew McIntyre, das ist halt die Frage, ne? Also wenn es gegen andere Herausforderer auch so läuft, finde ich es langsam kritisch. Klar, man sieht halt, Drew McIntyre möchte man auch nicht beschädigen, das ist ein der Publikumsliebling, den man gerade hat, einfach auch der Größe jetzt, solange Roman Reigns noch Heel ist, wird er auch nicht ewig bleiben, glaube ich übrigens. Aber ja, Drew McIntyre ist einfach jemand, den man jetzt gerade nicht so sehr beschädigen will. Und ja, es ist alles so ein bisschen so ein Kompromiss, ja. Das stimmt schon. Ne? Es wäre noch mehr gegangen in der Sache, wie dominant stellt man Bobby Lashley dar. Ja? Aber an sich finde ich schon, dass da es ein guter Act gelungen ist, da zu kreieren. Gerade auch MVP trägt viel dazu bei. Hat mir auch jetzt vom Storytelling im Match sehr getaugt. Ich saß also ein bisschen davor und habe mir gedacht, echt nicht schlecht, wenn das jetzt nicht am Ende so ein Flugfinish wird. Ja?
Ja.
Wurde es genau so ein Flugfinish. Ja. Wenn das jetzt sozusagen das darauf hingedeutet hätte, dass Drew McIntyre das alles hinter sich lässt. Aber in dem Moment, als erfahrener Fan weiß man ja schon so ein bisschen, wenn es in die Nahaufnahme geht, während Drew McIntyre zum Claymore ansetzt, ja, da weiß er schon, okay, gleich kommt was aus dem Hinterhalt. Ja? Und genauso ist es ja gekommen. Ja? In dem Moment wusste ich, ja, jetzt steht der MVP, ist der MVP wieder aufgestanden und es gibt ein eher lahmes Finish. Ja?
Ja, so ist es. So ist es gekommen, so hat man es erwarten können, vielleicht nicht erwarten können, aber die schlechten Vorahnungen. Und so im Endeffekt steht dann halt dieses Ergebnis einem wirklich sehr, sehr, sehr guten Match gegenüber und reißt dann auch die Gesamtwertung des Matches herab.
Ja, gut. Es ist die Frage, was ist der Plan? Was ist der nächste Schritt? Hat man eine gute nächste Idee für Drew McIntyre? Ist man der Meinung, dass man für Bobby Lashley als Champion den besseren Plan hat, als es jetzt für Drew McIntyre ihn hätte? Man musste bei Drew McIntyre immer so ein bisschen aufpassen, generell bei Babyface Champs, dass es halt irgendwann nicht langweilig wird mit der Dominanz und dass man weiter Gegner für ihn findet. Ja, ne? Das ist die Frage. Kofi Kingston, ist er vielleicht jetzt, also wie gesagt, falls ihr es schon wisst, nach Anblick von Raw, dann sorry, aber Kofi Kingston wäre vielleicht jetzt doch noch mal eine Idee, nachdem er eigentlich ganz, ganz überzeugt, für mich ziemlich überzeugt hat in diesen kleinen Andeutungen des Main-Event-Pushs und diese kleine Story mit MVP. Man könnte sie als Andeutung eines Heel-Turns lesen, von Kofi Kingston, aber vielleicht geht es auch in die andere Richtung, dass Kofi Kingston stattdessen als Babyface, als Publikumsliebling nochmal einen Schub bekommt und vielleicht doch nochmal mit einer neuen Energie in Richtung Titel geht, was er durchaus auch verdient hätte. Zumindest übergangsweise oder zumindest mal als Contender. Oh, und SummerSlam, ja, keine Ahnung. Steht da der Brock Lesnar in der Hinterhand? Wer weiß, muss es mal schauen, ja.
Brock Lesnar wird scheinbar gerüchteweise zurückkommen zum SummerSlam, anscheinend noch nicht benötigt, da ja der große John zurückkommt und den anderen dominanten Champ der WWE herausfordern soll. Ist ja jetzt, wenn man sich das Match von SmackDown betrachtet, ist es ja schon krass, wie dominant Roman Reigns da dargestellt wurde. Also, wenn man sieht, also es wird jetzt im Internet oft davon geredet, wie Roman Reigns überdominant dargestellt wird, seitdem er den Titel gewonnen hat. Das ist für mich der größte Unfug. Wenn man sieht, was wir vor WrestleMania geredet haben und nach WrestleMania, dass dieser Doppelpin an Bryan und Edge komplett unerwartet war, weil Reigns das total schwach dargestellt wurde und man dachte, Edge und Daniel Bryan, die sind, vor allem Daniel Bryan war da der Hero in der ganzen Geschichte und dass dann der Roman so stark und immer stärker dargestellt wird, ist für mich eine gute Entwicklung und nicht irgendwie langweilig, sondern langfristig aufgebaut und sinnvoll aufgebaut. Dass Rey jetzt darunter leiden muss, ist bitter, aber auch nicht unrealistisch. Da guckt ihr einfach mal die Machtverhältnisse an. Das ist für mich von vorne bis hinten logisch und sinnvoll gemacht.
Ja, an sich schon. Ich finde es in Bezug auf Rey halt etwas übertrieben. Weil, also, keine Ahnung, auch noch so der Vorab-Engel, dass er selber den Kampf losbricht mit Roman Reigns, zusammen dann noch Hilfe von Dominik bekommt, die schlagen mit Kendo-Sticks auf Roman Reigns ein und am Ende kriegen sie doch selber die Trachtprügel. Also, das war halt kein glaubwürdiger, das war halt, hat jetzt irgendwie nichts dafür getan, Rey als halbwegs glaubwürdigen Contender da zu etablieren. Das war nicht gut gebuckt, fand ich.
Das war aber nicht der Sinn der Sache. Es gibt doch keinen einzigen Wrestling-Fan, der dachte, dass Rey Mysterio als Universal Champion da aus der Sache rausgeht.
Ja, aber also muss das jetzt der Anspruch sein, dass es dann völlig erwartungsvoll ist. Also ich will schon, hab schon doch den Anspruch, dass ich mit ein bisschen Gefühl da reingehe, okay, vielleicht geht da doch was, ja, für den Publikumsliebling. Also ganz WWE aus der Nummer da freisprechen, bei allem Grundverständnis für Roman Reigns Dominanz möchte ich nicht. Weil generell ist meine Meinung, dass man mit Rey Mysterio ist auch so ein Mythos, mit dem man etwas zu unpfleglich umgeht aus meiner Sicht, weil, ja gut, okay, historisch, lange Historie, wenn man an seinen ersten Titelrun 2006 zurückdenkt und was das für ein, ja, eigentlich eine passiv-aggressive Demontage von Vince McMahon, von Rey Mysterio seinerzeit war, ja, ich bin seit Jahren der Meinung, also Rey Mysterio wäre bei AEW, ja, dort würde man pfleglicher mit ihm umgehen, mit dem, was er auch im Alter noch kann, auch an Emotionen, was er rüberbringt, was er immer noch an Klasse im Ring hat, dass er einfach ein mega gutes Babyface ist und eine totale Legende. Und also dafür wird er für mich ein bisschen unter Wert verkauft bei WWE, schon seit Jahren. Also das ist nicht erst seit der Roman Reigns-Fehler, sondern einfach generell für mich, ist meine Meinung. Weil ich glaube, aus Rey Mysterio könnte man mehr herausholen, als WWE das tut. Ich glaube, da steht immer noch dieses ewige Vorteil, naja, okay, den kleinen Mann, den darf man jetzt, den muss man ein bisschen weiter unten halten als unsere großen Jungs.
Und interessant.
Das finde ich immer ein bisschen schade, also unabhängig jetzt von Roman Reigns, wo ich die Grundrichtung schon teile, dass er als dominanter Champ gut dargestellt ist, aber ein bisschen übertrieben fand ich es auf Kosten von Rey Mysterio.
Interessant, dass du die Situation um Rey Mysterio so bewertest, weil ich es eher anders sehe, weil wenn du betrachtest, ich denke in den Vertragsverhandlungen, die er letztes Jahr oder vorletztes Jahr geführt hat, war es ja wahrscheinlich ein essentieller Bestandteil, wenn das um seinen Sohn ging. Und dass er jetzt diesen Wunsch erfüllt kriegt, da mit seinem Sohn, der ja ohne ihn meiner Meinung nach keine wirkliche Rolle in der WWE spielen würde, möglicherweise bei NXT unten im Performance Center rumtrainieren würde, aber nicht 2020 SummerSlam gegen Seth Rollins antreten wird. Und dass er die Chance kriegt, mit seinem Sohn sowas zu erleben, ist sicherlich ein wichtiger Bestandteil gewesen. Und ich glaube auch, dass das Reys Hauptgrund ist, warum er noch weiter wrestelt. Weil er ist alt, er hat körperlich betont gearbeitet, gewrestelt sein ganzes Leben, halt jetzt alt in Anführungszeichen, und dass er jetzt diese Tag-Team-Titel mit seinem Sohn gewinnen kann, hat er gesagt, ich weiß nicht, ob das promomäßig eine Lüge war oder nicht, ist einer seiner größten Momente seiner Karriere. Und das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, schon. Aber ich bin trotzdem der Meinung, also wenn Rey es selber so sieht, aber dann stellt er sich selber unter den Scheffel, weil ich glaube, ich finde, aus Rey Mysterio könnte man mehr machen, als WWE macht. Einfach, weil er so gutes emotionales Babyface ist. Und ich meine, ein Shawn Michaels ist auch irgendwann alt geworden und war nicht mehr, ne, und es hat jetzt keinen Sinn mehr gemacht, ihn mit World Titles zuzuscheißen, aber trotzdem hat er eine, ja, wesentlichere und bessere Rolle, einfach hat man eine wesentlichere und bessere Rolle für ihn gefunden. Und ich finde, Rey Mysterio sehe ich so ein bisschen in so einer ähnlichen Kategorie. Man könnte ihn besser pflegen, ja, also er ist so gut geworden in der auch in der Rolle, die er hat, einfach dieses Mitreißende, dass er wirklich auch diese Emotionen rüberbringt, dass der Vater, der in Sorge um seinen Sohn ist, der im Sorge um seine Liebsten ist, das macht er so gut. Und ich finde, da, ja, er wird zu sehr wird er für mich immer wieder niedergedrückt, und er wird zu schwach dargestellt.
Okay, das kann man schon so unterstreichen. Ich setze dem entgegen, dass ich mir nicht sicher bin, ob es überhaupt noch sein Anliegen ist, so dargestellt zu werden, oder ob er mit der Rolle, die er jetzt einnimmt, als Vaterfigur im Fernsehen vielleicht sogar zufrieden ist. Klar.
Ja, aber an sich, selbst wenn er das meinen würde, würde ich jetzt sozusagen aus WWE-Sicht sagen, man muss auch aufs Geschäft schauen. Ja? Wenn er irgendwie... wie setzt man ihn am werthaltigsten ein für alle Beteiligten? Und das ist ja die entscheidende Frage, nicht was Rey Mysterio. Klar, wenn er selber sagt, so von wegen, ich bin so fertig, ich kann keine großen Touren, Matches mehr machen, das ist dann natürlich eine andere Frage. Aber rein zu sagen, also ich meine, keine Ahnung, viele Stars haben nicht die Erwartung an ihre Karriere gehabt und sie sind übererfüllt worden von WWE, einfach weil es Sinn gemacht hat, weil man damit Geld verdient hat und weil es einfach eine gute Story war. Und ja, ich finde, bei Rey ist das nicht ausgereizt, aber das ist meine Meinung.
Ja, ist auch absolut, kann man, glaube ich, auch nicht viel dagegen argumentieren, außer, ja. Aber nochmal auf den Pay-Per-View oder den Event an sich zu gucken, würde ich jetzt unterm Strich sagen, dass es wirklich, wirklich ein guter Event war, mit wirklich fast durchweg guten Matches. Was halt wieder gefehlt hat, wie wir schon gesagt haben, waren die Stories. Und auf eine Sache würde ich gerne nochmal explizit drauf zurückgreifen, und zwar ist das die ganze Sache um The One and Only Alexa Bliss und Lily und Shayna Baszler. Willst du was dazu sagen, oder soll ich anfangen?
Fang du mal an.
Also, ich bin ja, ist das 1:1 das, was ich schon vor der WrestleMania-Episode über The Fiend gesagt habe. Ich finde es immer großartig, wenn neue Sachen probiert werden. Also, wie verrückt auch ist, alles probieren, alles reinschmeißen, mal neue Sachen machen, finde ich gut und angemessen. Was man allerdings hier macht, artet schon ein bisschen in Skurrilität aus. Also, was mit dieser Hypnose jetzt soll. Ich verstehe nicht, was das soll. Ich habe mir gedacht, die haben den, weil das Match jetzt stattfindet, hauen die nochmal irgendwas Cinematic-mäßiges raus, bevor die Fans wieder da sind, um es nochmal irgendwie mysteriöser darzustellen. Haben sie nicht gemacht. Jetzt wird der ganze Fokus auf die Hypnose gestellt, was ich mir mittelfristig überhaupt nicht vorstellen soll, wie das irgendwie funktionieren soll. Und vor allem, wenn man sieht, wie Alexa Bliss wirklich, wirklich überragend geworkt hat und dann die ganze gute In-Ring-Arbeit durch solchen Stuss im Hintergrund gestellt wird, lässt mich ein bisschen verzweifeln. Ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich bin definitiv unzufrieden. Denke, Alexa Bliss könnte mehr, wenn man weniger auf solche merkwürdigen Sachen setzen würde.
Also, es ist ein bisschen kompliziert. Also meine generelle Meinung ist, ich bin auch genauso offen wie du, zu sagen, ja klar, ausprobieren. Das ist eine Rolle, die ihr gefällt, die ihr taugt. Man sieht es, sie geht darin auf. Und wo sie noch an der Seite von The Fiend war, fand ich das auch alles noch interessant, wozu das führt. Und der Turn bei WrestleMania, klar, war ein bisschen trashig, aber ich hab dem eine Chance gegeben, wollte dem eine Chance geben. Und vielleicht muss ich mich nachträglich noch korrigieren. Aber also gerade jetzt, so wie es jetzt ist, es funktioniert nicht für mich. Also gar nicht. Also es ist, ich habe keine, Alexa Bliss ist ein unheimlicher, dunkler Charakter, aber ich habe keine Angst vor ihr. Also beziehungsweise, also ich kann mir nicht irgendwie vorstellen, dass das irgendwie jemanden verängstigt. Das ist einfach... Sie soll etwas sein, was sie nicht ist, was sie irgendwie für mich nicht richtig rüberbringt. Also ich hatte irgendwie so gedacht, so wegen, okay, wird das jetzt so die Dark Queen, die sogar den Fiend Angst und Schrecken einjagt, aber also das ist ja überhaupt nicht Angst und Schrecken einjagen, was sie gerade ist, ja. Also und auch generell von der Positionierung her. Also ich meine, wen berührt es, dass sie irgendwie Shayna Baszler Angst einjagt? Und also Shayna Baszler, ist gar kein Publikumsliebling, ist ein Heel und also wo soll das hinführen? Ich verstehe das nicht. Was tut das für Reginald irgendwen?
Die ganze Zeit?
Ja, an Reginald hat Vince McMahon irgendwie einen Nagel gefressen. Ja. Ich weiß nicht warum. Also oder wer auch immer, oder Bruce Pritchard oder ich weiß es nicht. Aber das ist mir auch ein ewiges Rätsel, was der für eine Rolle einnimmt bei WWE. Aber also ich kapiere es nicht. Also ich meine, und Shayna Baszler ist eine, vor allen Dingen auch eine, die so, wenn man sie anders einsetzen würde, auch ein komplett anderes Level sein könnte von der inneren Qualität her. Einfach die mit ihrem Shoot-Style echt viel könnte, ja, und viel, aber das macht sie ja echt kaputt.
Sind wir
und,
ja wieder beim Thema NXT-Call-Ups, die im Main Roster verrotten.
Vergleichsweise fand ich sie bis dato eigentlich noch ganz okay eingesetzt. Also da gab es schlimmere Fälle. Aber ich meine, Tag Team Champion mit Nia Jax, gute Rolle, immer konstant in den Shows. Das ist ja, also da andere NXT-Call-Ups würden sich drüber freuen. Aber jetzt, wirklich, was ja. Jetzt hinführen soll, ja. Ja, Alexa Bliss, ich weiß es nicht. Wenn es darum geht, ihre ringmäßige Entwicklung, vielleicht gerät ein bisschen in Vergessenheit. Sie hatte ja auch 2019 schwere Kopfverletzungsprobleme mit dieser Gehirnerschütterung. Und wie sehr sie vielleicht auch weiterhin beeinträchtigt ist, dass vielleicht auch die ringmäßige Entwicklung dadurch vielleicht auch gestoppt wurde. Und
aber ich finde gerade die Aggressivität, die sie gezeigt hat, war super. Also das, was sie gezeigt hat jetzt in dem Match am Sonntag, war was ich schon von ihr seit langer Zeit nicht mehr gesehen hat. Und gerade deswegen da sagte ich ja, dass man da hätte mehr drauf aufbauen sollen und nicht an diese spooky whatever Hypnose-Zeug,
Ja, ich weiß nicht, ob das, ich hatte manchmal habe ich mich gefragt, so von wegen, ob diese ganze spooky Nummer auch so ein bisschen das kaschieren soll, ob vielleicht Alexa Bliss im Ring sich ein bisschen einschränken musste und ein bisschen vorsichtiger werden wollte mit Blick auf ihre Verletzungsgeschichte. Das könnte natürlich sein, ja. Wäre eine Option. Aber ich weiß nicht, wo das Ganze jetzt hinführen soll. Auch irgendwie, da ist irgendwie für mich keine Mystik drin, die ja eigentlich so eine Story ausstrahlen sollte.
Ja, also würdest du so weit gehen zu sagen, wie ich nach WrestleMania, dass du denkst, der Charakter in der jetzigen Form von Alexa Bliss ist tot, bevor er richtig groß geworden ist?
Tja, ich will niemals immer sagen, so von wegen, weil alles, was kaputt ist, kann auch repariert werden. Aber im Moment ist es für mich kaputt, ja. Und also keine Ahnung, wenn The Fiend dann irgendwann zurückkommt, SummerSlam wäre ja auch typische, wenn dann die Fans wieder zurück sind, wäre ja auch ein möglicher Anlass dafür. Aber das müsste man schnell und radikal hinter sich lassen, was jetzt alles seit WrestleMania passiert ist.
Ja, definitiv. Apropos Fans sind zurück. 16. Juli, SmackDown, ist es soweit? Das wohl größte Stilmittel der WWE, des Wrestlings an sich, kommt zurück und wird hoffentlich das Produkt deutlich besser machen. Es gibt ja schon viele Gerüchte und über Wrestler, die zurückkommen. John Cena, Brock Lesnar, The Rock sogar und Becky Lynch jetzt. Dazu noch Theme-Shows, die sie bringen wollen. Die Hoffnung besteht, dass Wrestling, also WWE-Wrestling, in naher Zukunft wieder richtig gut werden kann, oder?
Ja, ich freue mich auf jeden Fall, denn es wird, was mich auf jeden Fall gestört hat, also beziehungsweise was WWE auf jeden Fall gut tut, ist, dass sie wieder die unmittelbare Reaktion der Fans bekommen.
Ja.
Und dass da, ja, keine Ahnung, vielleicht auch Fehlentwicklungen, auf die die Fans unmittelbar reagieren können und sich hörbar machen können, dass die einfach schneller erkannt werden und korrigiert werden können, statt dass man sich einfach so sehr, ja, es ist ein Anreiz weg, auf die Fans zu hören, wenn sie einfach nicht da sind.
Definitiv, ja. Vor allem ist es halt, was ich mir jetzt seit einigen Wochen, schon eigentlich seit WrestleMania Backlash, merke, ist, dass die WWE komplett im Wartezustand ist, vom Produkt her, von den Stories her. Es wird nichts innovativ Neues mehr gemacht. Es wird keine großen Stories mehr angeheizt, sondern man zieht einfach das, was man jetzt hat, durch und will einfach nur warten, bis man die großen Momente abfeuern kann. Und die großen Momente feuert man erst ab, wenn die Fans wieder da sind. Man kocht quasi ein bisschen auf Sparflamme.
Ja, ich meine, das ist jetzt etwas, was prinzipiell auch zu anderen Zeiten mal vorgekommen ist. Also ich meine, es gibt ja immer Höhen und Tiefen, saisonale Schwankungen, die Phase jetzt, wo die NBA-Playoffs sind, oder auch wenn die NFL in die heiße Phase geht, das sind immer so Phasen, die ein bisschen anfällig sind dafür, dass WWE so ein bisschen in den Stand-by-Modus geht, weil sie so ein bisschen eingeschränkt sind vom Gefühl, ach naja, okay, jetzt gerade können wir eh keine großen Rating-Erfolge erzielen gegen die Sportkonkurrenz. Und generell die Aufmerksamkeit ist nicht so hoch wie jetzt halt in der WrestleMania-Saison oder in der SummerSlam-Saison. Aber ja, das ist in diesem Jahr auch schon nochmal zusätzlich augenfällig, eben durch diese Fan-Konstellation auch, ja.
Genau. Wann war denn der letzte große WWE-Moment, der nicht bei WrestleMania stattgefunden hat? Also, mir kommt theoretisch das Debüt von Retribution in den Kopf. Und seitdem macht man Roman Reigns Rückkehr. Gut, mit Thunderdome, als Thunderdome neu kam, gab es einige Rückkehrer, die ganz cool waren. Der Undertaker, ist bei Survivor Series, als er quasi seine Karriere beendet hat. Aber ansonsten, richtig große Momente, auf die Wrestling eigentlich hinfiebert, sieht man meistens bei
AEW. Das Debüt des Fiend war 2019 auch schon eine Weile her, ne? Das war nicht WrestleMania, aber das war was wirklich Großes, ja.
Ja.
Und ist seitdem auch nicht mehr in so Hochform, wie es damals war. Nicht das, was es hätte sein können seitdem, ja.
Ja. Aber wenn man vielleicht an einen nicht ganz so großen Moment guckt, aber schon groß, finde ich, auch für mich als NXT-Jünger überragend, letzten Dienstag, the one and only Samoa Joe is back in business. Großartig,
ja.
Oder?
Ja, das wird den einen oder anderen überrascht haben, dass er den Schritt zurück zu NXT dann doch gegangen ist. Sicherlich auch verwunderlich für die einen oder anderen, warum man da nicht gleich drauf gekommen ist, dass man für Samoa Joe bei NXT auch noch Verwendung hätte, statt ihn gleich mal zu entlassen. Ja, aber auf jeden Fall, ja, das ist ein Fit. Ja, also das passt gut zusammen.
Ich finde es vor allem wirklich verwundernswert, dass man als WWE anscheinend gar nicht mit dem Triple H geredet hat. Der meinte, hey, bevor ihr den entlasst, bringt mal runter zu mir, dass dieses Gespräch anscheinend gar nicht stattgefunden hat, weil es heißt ja, er wurde entlassen und dann hat Triple H gesagt so, what, my guy, bring mal her zu NXT. Wieso man erst ihn entlasst? Wieso? Also ich verstehe den Vorgang, ich will den zeitlichen Ablauf der ganzen Entlassung nicht.
Ja, das wirft ein Schlaglicht auf die Prioritäten von WWE.
Man wollte ist Triple H da diese... nicht mit involviert, was da oben passiert, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob das da so... Gut, ich kenne die Abläufe nicht, aber man sieht ja auf jeden Fall, dass es das geschäftliche Interesse, diese Entlassungswelle durchzuziehen, muss sehr hoch gewesen sein, wenn man sich diesen Vorgang anschaut. Ja.
Ja.
Ähnlich wie jetzt auch, wie es bei der letzten Entlassungswelle gelaufen ist, ja.
Man muss ja Geld für Brock Lesnar und John Cena sparen.
Ja, generell geht es ja darum, die Bilanz in Form zu halten.
Das war ein bisschen ketzerisch formuliert.
Ja, ne, aber klar, ne, man muss auch bedenken, es geht ja nicht um John Cena, Brock Lesnar, es geht ja auch darum, dass der laufende Betrieb von WWE wird jetzt natürlich auch wieder teurer, wenn sie wieder auf Tour gehen und nicht mehr nur den Thunderdome zu bestücken haben. Das hat wahrscheinlich bei der letzten Entlassungswelle auch eine Rolle gespielt.
Definitiv, ja. Aber wir wollten ja eigentlich über Samoa Joe reden.
Ja, sorry.
Nö, ist aber gutartig ausgeartet. Die Frage ist, mit seinem Comeback, man hat immer vermutet, er wird General Manager und William Regal tritt zurück. Jetzt ist es nicht eingefallen. Jetzt ist er quasi so Special Enforcer. Aus meiner Perspektive hat diese Rolle mittelfristig keine Perspektive. Es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder er ersetzt William Regal perspektivisch oder er hat wirklich dieses medizinische Go in der Hinterhand und er wird irgendwann ein Match gegen wen auch immer antreten. Ich meine, es gab diesen Staredown mit Pete Dunne, mit Karrion Kross, weil im Endeffekt ist diese Rolle, glaube ich, nicht zukunftsträchtig. Und Samoa Joe im Ring bei NXT wäre, glaube ich, das, was die meisten sofort unterschreiben würden, wenn es möglich wäre.
Wenn es möglich wäre. Aber ich bin nicht so ganz sicher, weil, also, wenn das jetzt alles bei Raw oder SmackDown passiert wäre, dann wäre ich mir sicher, okay, das führt darauf hin, dass Samoa Joe früher oder später zurückkommt. Weil bei Raw oder SmackDown würde niemand eine so große Rolle bekommen. Beziehungsweise, ja. Also zumindest also als General Manager ist das eine, aber noch eben diese physische Enforcer-Rolle. Dass sowas würde es nicht geben, wenn das nicht auf ein Ring-Comeback hinarbeitet. Weil so würde WWE gar nicht den Sinn darin sehen, so eine Rolle zu vergeben an einen prominenten Namen. Bei NXT bin ich nicht ganz so sicher, weil die sind schon ein bisschen offener, sind auch ein bisschen mehr von anderen Ansätzen geprägt, davon, wie es in der Vergangenheit war, von so Oldschool-Südstaaten-Ligen. Dort ist es schon öfters mal, dort ist diese Enforcer-Rolle, hat da eine gewisse Tradition, dass da prominente Namen aus früheren Zeiten da halt eben mal sich einen Pop geholt haben, indem sie mal physisch eingegriffen haben und mit ihrer Berühmtheit da gewuchert haben und da halt mal ein Bösewicht in die Schranken gewiesen haben, gab es da früher und hat nicht zwingend immer dazu für, weil es nicht zwingend immer ging es dann darum, ein Comeback oder höchstens halt mal so ein Special-Match, keine Ahnung, bei SMW, Bullet Bob Armstrong kommt zurück und hilft den Publikumslieblingen gegen die bösen Leute bei SMW.
Also siehst du in der Rolle Samoa Joe jetzt eine Zukunft? Eine mittelfristig, langfristige. Der wird ja keinen 6-Monate-Vertrag unterschrieben haben.
Ja, kommt drauf an. Also es kommt drauf an. Also wenn man eine gute Idee, einen guten Plan hat, kann man das schon ein bisschen länger zum Laufen bringen. Aber klar, spielt immer der Gedanke im Hinterkopf, okay, wozu führt das, ja? Führt das zu einem Ring-Comeback, ja? Das wird vielleicht dann irgendwann, muss man vielleicht dann die Rolle dann auch deswegen auflösen, weil man denkt so, okay, irgendwie die Fans versprechen sich davon, dass Samoa Joe in den Ring zurückkommt. Und wenn man es nicht liefern kann, wird es irgendwann zum Problem, ja? Wenn das wirklich trotzdem noch so ist, dass er diese Freigabeprobleme weiterhin hat mit seinen Kopfverletzungsproblemen. Weil wenn man das dann irgendwie so hin kreativ arbeitet, dass dann irgendwie eine Erwartung geweckt wird, die man nicht erfüllen kann, dann wird es irgendwann ein Problem, ja. Dann hat es eine gewisse Halbwertszeit. Dann muss man das Ganze irgendwann mal nach halbem ganzen Jahr mal beenden, weil es sonst nicht so richtig zukunftsträchtig ist.
Er hat die Erwartungen jetzt schon erfüllt. Der kann jetzt ja nicht jeden Mittwoch, jeden Dienstag durchs Programm laufen und Coquina Klatsch verteilen und Leute ausnocken, nur weil sie ihn aus Versehen mal kurz angefasst haben. Das hat ja überhaupt keine. Das hat ja ein Ablaufdatum, dieses Prinzip. Das heißt, entweder muss er komplett.
So wie diese Woche kann man, also da, so wie diese, also diese Woche gelaufen ist, das kann nicht jede Woche so laufen. Also dann, das müsste dann drastisch runtergefahren werden.
Und was ist dann die Rolle von besonderen Momenten? Warum gibt's ihn dann, wenn er das nicht macht? Da braucht man ihn ja nicht.
Ja, gut, das ist da die Frage, ob man was er hinter den Kulissen noch für eine Rolle spielt. Das könnte dann eine ergänzende Rolle dazu sein, die man halt sich sinnvoll vorbehält für bestimmte Angles, wo es reinpasst. Dann hätte es einen Sinn, wenn er auch sonst ausgefüllt ist mit seinem NXT-Vertrag. Wenn er sonst da nicht so sich viel einbringt, dann stellt sich wirklich die Frage, okay, warum macht er das? Warum geht er nicht zur AEW? Warum gibt er sich zufrieden mit so einer eher kleinen Rolle bei NXT? Das also wäre wirklich die Frage. Ja.
Bist du der, wenn du schätzen müsstest, hatte er ein Producer und Non-Wrestling, wirst du ihn als Producer Backstage oder und als Non-Wrestler vor der Kamera sehen oder wird er auch wrestlen? Was würdest du denken?
Gute Frage. Tendenziell ich tendiere dazu, dass er nicht in den Ring zurückkehrt, weil wenn ich das Gefühl hätte, dass er die Ambition hat, sozusagen sich als Wrestler nochmal beweisen, dann weiß ich nicht, warum es NXT ist, warum er dann nicht nochmal den Neustart anderswo sucht. Das wäre meine, also das ist so ein bisschen das, was ich mich frage bei dem Gedanken hin, so von wegen, okay, warum geht einer, der im Main-Roster, klar, das Produkt NXT, gut, Finn Bella ist auch zurück zu NXT gegangen, aber ich frage mich schon, gehört das so zu seinem Mindset, dass er sagt, ja, NXT jetzt nochmal zu wresteln, das lohnt auch, das passt auch in meine Lebensplanung. Ich bin nicht so ganz sicher. Also, wenn du mich festnagelst, sage ich, er steigt nicht in den Ring.
Okay. Du hast einen klaren Punkt. Und damit kommen wir, also ich denke, er steigt in den Ring. Also klar, ich habe keine Ahnung, wie es um seinen Kopf steht und hoffentlich bleibt er gesund, aber ich denke schon, dass es noch dieses Jahr vielleicht sogar zu einem Match kommt. Freuen würde ich mich mal sehen. Aber apropos Matches, da werden wir auch in näherer Zukunft bei AEW Matches aus Queens, New York, aus der US Open Arena sehen. Arthur Ashe Stadium.
Ja.
Ja, holy moly, was eine Ankündigung. Ich weiß, du bist ganz schön gehypt. Bevor du dein Hype kundtun darfst, würde ich gerne mal mein Hype-Killer-Argument anbringen. Und zwar, klar, New York, Madison Square Garden, alles ist WWE-Area, aber dass New York mehr als nur WWE ist, wissen wir spätestens seit 2018. 2018 gab es ein Shared-Event zwischen New Japan Pro Wrestling und Ring of Honor, da wurde Madison Square Garden ausverkauft mit Okada gegen Jay White im Main Event. Also, dass die Arena vollkriegen, finde ich überhaupt nicht verwundernswert. Und ich sehe es auch nicht als krassen Angriff gegen die WWE, sondern eher als Etablisierung der AEW-Promotion in ganz USA. Und dass das eine geile Show wird und dass das richtig, glaube ich, geil aussieht mit dem Tennis, dass die quasi den Ring auf den Tennisplatz bauen, das ist 100% der Fall, aber als wirklichen Angriff auf die WWE würde ich es jetzt nicht werten.
Ich sehe es schon als, ja gut, okay, die Frage, was ist ein Angriff auf WWE, wie definiert man das? Im Grunde genommen ist die Gründung von AEW ein Angriff auf WWE, weil WWE hätte lieber das Monopol und würde sich freuen, dass jeder Wrestler auf der Welt es zu WWE erstmal zieht, anstatt dass sie eine andere Option haben. Ja, weil diese Idee Konkurrenz, das belebt das Geschäft, klar, das ist die makroökonomische Ebene und das wird jeder Volkswirtschaftler einem bestätigen. Ja. Aber das Eigeninteresse von WWE wäre schon, dass man lieber unter sich geblieben wäre. AEW erobert New York, das ist für mich schon eine nicht zu unterschätzende Nachricht, denn klar, wir hatten ROH, NJPW, das G1 Special im Madison Square Garden. Ich war vor Ort. Coole Show. Wir hatten WCW früher als Konkurrenzliga von WWE, aber wir hatten nicht beides zusammen. Wir hatten keine vollwertige Konkurrenzliga von WWE, die WWE in ihrer Herzkammer in New York City angreift, ja, und sagt, wir hauen hier jetzt selber in New York vor großer, geiler Kulisse, die wirklich cool werden wird, hauen wir hier unsere eigene Show hinaus. Und es ist natürlich jetzt nichts, wo man sagt, ist jetzt nicht der Hulk Hogan, die seiner Zeit von WCW, der eine völlig andere Wahrnehmung von WCW geschaffen hat, von einem Tag auf den anderen. Ja. Aber es ist schon ein wesentlicher strategischer Schritt, weil WCW, ne, es heißt immer so für wegen, ja, okay, wer AEW-Kritiker ist, sagt immer so für wegen, ja gut, es gab früher WCW, sind gescheitert und AEW ist halt jetzt dasselbe wie früher WCW und die werden auch scheitern. Ja. Aber WCW hat immer diesen Makel, so ein bisschen, der Makel ist trotz allem, trotz der ganzen nationalen Expansion, die WCW gemacht hat, ist immer so ein bisschen der Makel an ihr haften geblieben. Okay, das ist die Südstaaten-Promotion. Ja. Die kommen aus Atlanta, GA. Die haben dort im Good Old South ihr Hauptterritorium. Das sind die, das Wrestling. Und der Makel ist so ein bisschen immer geblieben, weil und man hat sich nicht so richtig reingetraut in die richtigen WWE-Hochburgen da an der Ostküste in New England. Und New York, das hat eine große Symbolik, New York. Also diese Frank Sinatra-Song, If You Can Make It There, You Can Make It Anywhere, das ist eine große allgemeine Wahrnehmung. Also was eine schöne Show in Baltimore, Maryland, hat nicht denselben Wumms, nicht denselben Effekt wie eine schöne Show in New York City, in der größten, berühmtesten Stadt der Welt. Und die halt WWE so ein bisschen als, ja, wie soll man sagen, ja, so ein bisschen die Wahrnehmung etabliert hat, so von wegen, das ist hier unsere Festung. Und in diese Festung stößt AEW jetzt vor. Und das ist eine Ansage.
Eine Ansage ist es, aber ich sehe die Auswirkungen nicht so gravierend wie du auch weiterhin nicht. Aber ich freue mich auf die Show, die wird überragend, es wird überragend aussehen. Deswegen, let's do it einfach. Was wir auch tun werden jetzt bist du auf dem heißen Stuhl, Martin. Du
Ja.
hast es unsere Facebook-Seite nach der letzten Ausgabe quasi zerbrochen. Mit deinem Braun Strowman-Zitat. Heieieiei, da ging es ab. Ich würde das Zitat einfach nochmal rezitieren. Und der liebe Martin Hoffmann schrieb: Ohne Roman Reigns Ausfall wäre Braun Strowman nicht Universal Champion geworden. Er war eine Notlösung, ist nicht auf dem Level von Reigns. Sein Charakter war letztlich zu flach. Bam!
Und du hast mir zugestimmt, ja? Also jetzt
Ja,
nehme ich
ich
hier
stimme
nicht
dir vollkommen
aus der
zu.
Mitverantwortung
Ich
heraus, ne?
sag aber Pipe Bomb. Nee, aber ich stimme dir, ich habe dir grundsätzlich zugestimmt, ja. Und es gab aber massenweise, dankenswerterweise, massenweise Kommentare und größtenteils sachlich, oder?
Größtenteils sachlich, ja.
Deswegen, ich habe mir mal zwei
Manches
rausgesucht.
nicht sachlich, aber ich meine ein bisschen. Das nehme ich auch sportlich, ne? Also klar, Regeln sind Regeln und es sollte nicht beleidigend werden. Das geht einfach, da geht es nicht um mich persönlich, sondern einfach der generelle Umgang auf der Facebook-Seite. Aber es ist viel inhaltlich, dass 99% sind inhaltlich gekommen und darüber freue ich mich, denn ich habe ja dann selber nochmal auf meinem eigenen kleinen Facebook-Kanal dann nochmal ein bisschen Kontext da noch nachgeliefert für diejenigen, denen das jetzt vielleicht zu platt war, jetzt so als einfache Zitatkachel. Ja, hat die Diskussion auch noch ein bisschen fortgesponnen und war ganz spannend, waren 2 spannende Tage, ja.
Dann habe ich mir einfach zwei Zitate rausgepickt, will ich aber mal vorlesen, um zu sehen, um zu zeigen, dass die Meinungen sich unterscheiden. Der erste ist von ML Förster. Ich mag ihn, also Braun Strowman, und finde es, dass er gefeuert wurde. Wieso wurde er als Monster vorgestellt, der Reigns samt Krankenwagen umwirft und dann einige Zeit später wird ein netter Kerl aus ihm gemacht? Wie soll man ihn da als gefährliches Monster noch ernst nehmen? Ich denke, er hat mehr drauf, als er zeigen durfte. Lukas Schork führt an, dass er findet es schade. Braun war einer meiner Lieblingswrestler, fand seinen Charakter sehr stark und immer wieder für eine Überraschung gut. Den angeblichen Plan mit Omos als neuen Riesen sehe ich noch nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht kommt er ja wieder, hoffentlich. Bevor du dein Statement dazu abgibst, vielleicht noch einen kurzen Satz von mir. Mir kommt es mittlerweile echt so vor, als ob Braun Strowman ein bisschen wie sagt man, herofiziert wird.
Glorifiziert ist, glaube
Nach
ich, das Wort, was du suchst,
glorifiziert
oder?
nach
Ja,
seinem
genau.
nach seiner Entlassung.
Verklärt, verklärt, vielleicht für die unlateinisch, da muss man aber auch mal kein Latinum dafür, ja.
Habe ich auch nicht.
Ja.
Aber egal.
Ich habe eins.
Das ist stark. Nee, mir war nie bewusst, dass online hat man nie so Lobeshymnen auf Braun Strowman gehört. Und plötzlich kommt aus allen Ecken und Kanten: Braun Strowman, Superman, mein Lieblingsmann, super krass, yeah, woo. Und dachte ich, hui, krass, wo kommt das denn alles her? Also, schön, finde ich super, dass die Leute ihn so wertschätzen. Aber das kam für mich sehr unerwartet. Und klar hat das Booking von der WWE einen großen Teil damit zu tun, dass Braun Strowman nie den richtigen das Standing gekriegt hat, wie es andere Riesen vorher gekriegt haben, aber dennoch war es auch viel sein eigenes Zutun. Jetzt darfst du bitte deine Erklärung nochmal verwirklichen.
Ja, also generell beobachte ich seit vielen Jahren, dass Bei jeder Entlassungswelle hat man das Gefühl, so für wegen die Entlassenen haben sehr viele Fans, die sich vorher nie zu Wort gemeldet haben. Und plötzlich wirkt unverzichtbar und WWE, jetzt ist das Ende von WWE ausgebrochen und so weiter und so fort. Also so eine Entlassung verändert, löst wahrscheinlich nochmal ein Nachdenken aus, okay, was jetzt ist jemand nicht mehr da. Was hatte ich denn von dem, wenn man ihn halt so, ist wie im Beziehungsleben so ein bisschen, ne? Wenn einer einem zwei Jahre lang auf der Nase sitzt, gewöhnt man sich ein bisschen dran, nimmt es so selbstverständlich hin und wenn er dann weg ist, denkt man sich, oh, vermisse ich jetzt doch und war doch eigentlich eine gute Zeit, ja, mit ihm. Also das ist auch ein bisschen ganz profan. Die Masse, die das bei Braun Strowman ist, also die spricht auf jeden Fall für mich dafür, dass WWE sich vielleicht hätte überlegen sollen, ob es den Schritt wirklich wert war, weil also ich meine, man sieht echt viele Fans hat er. Ändert aber nichts an meiner prinzipiellen Meinung, dass ich bin auch der Meinung, deswegen, es ist nicht die Schuld, nur Schuld von WWE, dass es zuletzt so ein bisschen, dass sein Charakter zu flach geblieben ist aus meiner Sicht und dass er nicht total gut gebuckt worden ist. Dieses Ding, ja, man hätte mehr aus ihm machen können, er hat nicht alles zeigen können, was er konnte. Also es gibt, ich sag mal so, es gibt zwei Arten von Wrestlern bei WWE. Die einen, die viel mehr können, als sie zeigen dürfen, und es ist einfach nicht im Interesse von WWE, dass sie mehr zeigen, weil sie einfach nicht das Star-Level haben, wo sie den Raum bekommen, sich zu entfalten. Aber Braun Strowman gehört für mich in eine andere Kategorie. Ich glaube, das, was er konnte, durfte er zeigen. Und ich sehe nicht, dass da irgendwie groß schlummerndes, unausgeschöpftes Potenzial da in ihm steckt. Also wo soll er das auch herhaben? Ich meine, der ist ein WWE-Eigengewächs, mehr oder weniger. Hat alles, was er gezeigt hat, gelernt hat, ist als Wrestler von WWE ausgebildet worden. Also ich meine, Qualitäten, die er anderswo gezeigt hätte und im Verborgenen liegen und anderswo gelernt hätte, warum sollte WWE sie ihn nicht zeigen lassen? Das würde ich nicht verstehen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass er jetzt bei AEW auftauchen wird und ein 5-Sterne-Match auf die Matte zaubern wird. Oder und ja, charakterlich, klar. Die Frage, warum führt man jemanden als Monster ein und dann wird er später ein netter Kerl? Ne? Mei, als Monster eingeführt worden ist er 2016, 17. Und ja, dann 10 Jahre ins Land. Das ist jetzt 4, 5 Jahre her. Und ein Monster, 4 Jahre lang einfach nur das Monster zu porträtieren, es wird irgendwann langweilig, ja. Und die Beschwerden werden auch gekommen, da bin ich sicher. Wenn Braun Strowman jetzt 4 Jahre lang alles wegdominiert hätte.
Das, guck dir doch mal die Karriere von Kane an. Die sagt
das ja funktioniert wieder. Ja auch einfach nicht, ja. Aber, und so ein bisschen dieses Komödiantischere, das Nettere, das war so ein anderes Talent, was er auch hatte. Das ist ein bisschen Comedy-Talent hatte er ja auch. Und das war dann auch irgendwie so ein bisschen das logische Ding. Es gibt zwei Varianten. Entweder stellst du Braun Strowman als den bösen Riesen dar oder als den sympathischen, etwas lustigeren Riesen, der mit seinem Kontrabass kontert, wenn Elias mit der Gitarre sein Konzert hält. Ja. Netter Einfall übrigens damals, ja.
Ja.
Aber, das sind halt zwei Varianten, zwei Seiten derselben Medaille und man wechselt so ein bisschen dazwischen hin und her. Ja, wenn da mehr Dimensionen gewesen wären, hätte er sie mal zeigen müssen.
Ich hab's definitiv. Ja. Damit glaube ich auch genug von Braun Strowman, denn wir haben ja noch unsere beiden Lieblingskategorien.
Know your host and shut your mouth.
Genau, Know Your Host and Shut Your Mouth mit neuem Jingle. Danke auch an Jonas für die Erstellung der neuen Jingles. Sind meiner Ansicht nach super geworden, aber im Prinzip bleibt alles gleich. Und zwar, wir haben 3 Fragen für den anderen vorbereitet, die bitte mit schnellstmöglich innerhalb von 10 Sekunden beantwortet werden sollen. Bist du bereit, Martin? Ich setze dich wieder auf den heißen Stuhl zum zweiten Mal heute.
Ja, gerne.
Okay, also. Welcher männliche Wrestler gewinnt Money in the Bank 2021?
Puh. Gute Frage. Drew McIntyre. Oh. Mal langweilig.
Oh Gott, das wird ein Konzert geben. Eieiei. Ja. Lieblingsstable in AEW?
Lieblingsstable?
Gibt's ja ein paar.
Da gibt es schon, da gibt's ein paar, ja. Ein Pinnacle.
Okay, jetzt wird's ganz kompliziert. Diese Wrestling-Headline möchte ich im zweiten Halbjahr lesen.
Diese Wrestling möchte ich im zweiten Halbjahr lesen.
Also ab Juli.
Ja, Becky Lynch ist zurück.
Okay, na gut, das ist realistisch.
Das ist realistisch.
Das ist realistisch. Hoffentlich. Also
in 10 Sekunden muss man.
Stimmt, richtig.
Sich da jetzt eine ganze Schlagzeile zu erarbeiten, als eine, die jetzt man eh schon im Kopf hat, das ist ein bisschen schwierig, ja.
Ja. Ah, ja. Okay.
Okay, Markus. Wer. Also, nachdem ich heute auch schon die Mick Foley im Stone Cold Broken Skulls Sessions gesehen habe, mir zu Gemüte geführt habe. Sehr interessante Sendung, kann ich nur empfehlen. Wer ist für dich der Modern Day Mick Foley? Wer ist am nächsten dran? Wer ist für dich ungefähr das, was Mick Foley vor 20 Jahren war?
Oh. Gibt's sowas noch heutzutage? Oh.
Siehst du, gar nicht so leicht. Ich habe auch, ehrlich gesagt.
Nee, ich
habe Schwierigkeiten.
Mir fällt nichts ein. Keine Ahnung.
Das ist aber auch ein Statement, ne? Gibt keinen, der das ist, was Mick Foley vor 20 Jahren war.
Nee, aber ich glaube auch, das liegt daran, dass das Wrestling.
Ist ein Kompliment für ihn eigentlich
auch. Das Wrestling-Produkt auch, ne? Einfach anders ist.
Ja, aber ja, vielleicht ist es ein bisschen zu eingeschränkt, ja?
Ja, also, kann sein. Wer weiß.
Ja, genau. Dark Side of the Ring Doku, Dynamite Kid, sehr interessant. Auch seit unserem letzten Podcast hat ein bisschen, zumindest in den USA, für mehr Gesprächsstoff gesorgt, wo es auch gelaufen ist. Wer war dein Lieblingswrestler aus dem Stampede-Kosmos? Also jetzt nicht nur die Hart-Familie, sondern jeder, der bei Stampede war, auch so Brian Pillman, Dynamite Kid, diese Kategorie.
Ja, darf ich die einfache Lösung nehmen?
Natürlich.
Brad the Hitman.
Ah. Mein Favorit ist Owen. Ganz knapp.
Als Kind halt, als Kind damals war es halt einfach leicht, das Kind in der Masse sein zu wollen, das diese komische Brille aufgesetzt kriegt.
Ja, das war, also davon bin ich auch ewig noch beeinträchtigt worden. Aber so ein bisschen, so als Erwachsener habe ich immer noch einen Tick mehr Freude an Owen gehabt, weil er einfach noch ein bisschen noch was anderes hinein mitgebracht hat.
Stimmt schon.
Ja. Ich erinnere mich, jetzt unterbreche ich die Rubrik mal kurz. 1996 eine House-Show, ja, war Owen Hart gegen Ahmed Johnson. Für die Älteren werden sich erinnern. War sehr lustig, wie er da sich reingehängt hat. Owen Hart hat dann immer wieder das Publikum unterbrochen mit dem Rufen: Halt's Maul, halt's Maul. Und hat zu Ahmed Johnson gesagt: Ahmed Johnson, you got a million-dollar-body and a two-Deutschmark-brain.
Könnte der Mist sein, wenn wir gerade bei neuen Verkörperungen sind. Der macht es auch mal gut.
Ja, wer sollte Roman Reigns als Champion denn irgendwann mal ablösen?
Das sage ich dir ganz schnell und nehme einfach, weil mir. Ja, Cesaro. Cesaro.
Ist eine Ansage, ja.
Also.
Bin gespannt, ob das eine realistische Ansage ist. Ich
wäre aber nur folgerichtig. Naja. Sind wir damit auch durch? Damit geht's zur letzten Kategorie, wie immer.
Die drei Thesen of Doom.
Auch hier mit neuem Jingle. Drei Thesen of Doom, zwei Meinungen, keine Diskussion. Kurz aufgeführt, warum wir das so sehen. Und ich lese die erste These vor. Martin, du darfst als Erster antworten. Und zwar, MVP ist nicht nur wegen seines Namens der MVP von Raw.
Ja, ich tendiere dazu. Er ist jemand, der also wirklich der am besten funktionierende Manager, Mensch in Manager-Rolle seit langem, macht das echt gut und gibt Bobby Lashley viel. Wenn er irgendwo was sagt, wie jetzt auch zum Beispiel diese kleine Story mit Kofi Kingston, bringt er echt viel rein und es entsteht was Interessantes draus, aus dem, was er tut. Also wäre diese Fehde Bobby Lashley gegen Drew McIntyre wäre für mich nicht dasselbe und nicht annähernd so interessant, wenn MVP nicht daran beteiligt wäre.
Ich stimme dir grundsätzlich zu, dass MVP eine überragende Rolle innehat. Dennoch sage ich nein, denn es kann nur einen Nikola Jokic geben und Nikola Jokic von Raw ist eindeutig Matt Riddle, oder Riddle, der mit RK-Bro einfach die Show stiehlt jede Woche. Und klar, MVP macht es überragend und ich bin vielleicht auch ein bisschen zu viel gehypt von Riddle gerade, aber ist einfach unterhaltsam, der unterhaltsamste Part von Raw für mich.
Bei der McFoley-Nummer, wenn du da die alten Szenen aus der Rock and Sex Sock Connection siehst, ja, da werden Erinnerungen wach, wenn man da das vergleicht, ja.
Okay, These 2, ich mache den Anfang. Die WWE braucht Brock Lesnar. Ich sage, nein, die WWE braucht Brock Lesnar langfristig nicht. Ja, die WWE braucht Brock Lesnar jetzt, um Big Money Matches auf die Beine zu stellen. Wird irgendjemand nochmal großartig Profit draus ziehen? Glaube ich eher nicht. Brock Lesnar wird noch viel Geld einheimsen und große Matches machen, aber er wird die WWE langfristig nicht helfen. Kurzfristig ja, langfristig nein.
Ja und nein. Ne? Nicht Fisch, nicht Fleisch. Kannst hast dich sehen. Ein bisschen jetzt drumherum gedrückt, um hier eine geile These. Ja?
Fisch und Fleisch.
Ja, aber ich muss dann auch sagen, ja, ist schwierig, ne? Braucht WWE Brock Lesnar? Ne? Wen braucht sie? Ne? Der Friedhof, heißt es ja immer, ist voll mit Menschen, die der Meinung waren, dass sie unbedingt gebraucht werden auf der Welt. Ja. Stimmt natürlich nicht. Grundsätzlich ist natürlich jeder verzichtbar. Ist Brock Lesnar verzichtbar? Natürlich muss man irgendwann jetzt anfangen, in seinem Alter ohne ihn zu planen. Jetzt spielt er schon noch eine wichtige Rolle und die Fans werden, auch wenn es wieder viel Gemecker geben wird, trotzdem noch gewissermaßen gutieren, wenn er noch das eine oder andere schöne Big Match bei WWE auf die Beine stellt.
Ja. Und damit wären wir beim letzten inhaltlichen Punkt der Show, und zwar These 3. Karrion Kross und Bronson Reed würden dem WWE Main Roster gut tun. Hintergrund dazu, es kamen die Gerüchte, also sie haben Dark Matches vor SmackDown gemacht letzte Woche und werden wohl beobachtet, um spätestens beim Draft Ende August, Anfang September hochgezogen zu werden. Jetzt go.
Also ja, würden sie im WWE-Roster gut tun? Klar, sind gute Leute. Ich fände aber, es ist ein typisches Beispiel dafür, dass WWE halt recht eingeschränkt ist bei der Auswahl dessen, wer ihnen gut tut und im Main-Roster gut tut aus dem NXT-Bereich. Ich finde, es gäbe einige andere, die, wenn die mal hochkommen würden, dem WWE-Produkt noch besser tun würden. Die halt ja. Nicht so diese Statur haben, die ja anscheinend gerade so ein bisschen das Ausschlusskriterium ist bei WWE. Ein Adam Cole sehe ich zum Beispiel viel, viel wichtiger, dass der mal seine Rolle findet bei WWE.
Raw ist da gut. Bei NXT hat er eine gute Rolle.
Ja, ja, klar, aber
ja, ich verstehe, was du hinaus möchtest und stimme 100% zu. Meine Antwort wäre ja, Karrion Kross und Bronson Reed würden dem Main Roster gut tun, genau wie jeder andere qualitativ hochwertige Call-Up, was die beiden definitiv sind. Was aber viel mehr gut tun würde, wäre Adam Cole, Kyle O'Reilly, Pete Dunne, Johnny Gargano, wenn sie genau das verkörpern dürften, was sie auch in NXT verkörpern. Und damit sind wir durch. Bleibt nur noch übrig, die allwöchentlichen Abschlussworte zu finden. Wenn euch der ganze Spaß hier gefallen hat, dann bei Apple Podcasts bitte eine Bewertung hinterlassen. Ihr könnt uns überall finden, wo es Podcasts gibt. Spotify, Deezer, Amazon Music, wo auch immer. Folgt uns. Ihr könnt uns auch auf den sozialen Medien folgen. Und dich, Martin, bei
Twitter als Wrestlerzähler, Instagram Erzähler Martin. Meine Facebook-Seite habe ich bisher eigentlich auch zu selten vergessen, zu selten erwähnt. Mir ist ja quasi dadurch jetzt durch die Braun Strowman-Debatte eigentlich so ein bisschen wieder aufgefallen, dass es sie ja noch gibt und sie durchaus ja auch Abonnenten hat. Und die also von daher gerne. Martin Hoffmann. Gibt viele Martin Hoffmanns auf der Welt. Ich kann nichts dafür, dass ich so einen langweiligen Namen habe. Ich hätte mir bei WWE natürlich längst einen neuen Namen suchen müssen, aber ja.
Dafür gibt es nur ein Heel-Turn Markus bei Instagram und auch bei als Heel-Turn Markus könnt ihr mich auch bei Twitter finden, auch wenn das Handle Schlauchi2 ist, aber das ist zu kompliziert. Genau, die Facebook-Seite Sport1 Wrestling, bitte kommt da rein, da gibt es viele Diskussionen und wie ihr auch heute wieder erfahren habt, gibt es gute Kommentare auch immer in der Show zu lesen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch gerne über Facebook an uns stellen oder über unsere Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns über jede Antwort, positiv oder auch negativer Ursprungs, solange sie nicht persönlich angreifend sind. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich bei dir, Martin, und auch bei den netten Zuhörern. Bleibt gesund und good fight, good night.